Kapitel 2 Xanadu. Es war nicht mal so sehr das Gebäude selbst, das Rixo aus der Fassung brachte. Das Gebäude an sich war natürlich auch beeindruckend. Eine dreistöckige alte Villa mit einer Fassade aus rötlichen Ziegelwänden und Holzgebälk, verziert mit allerlei Schnitzereien und Stuckwerk. Eingebettet in einen französisch wirkenden Garten, der selbst in seinem dschungelartigen Spätzustand noch herrschaftlich wirkte. Um dem Gebäude einen schlossartigen Touch zu geben, waren sogar einige Türmchen und Zinnen und Ornamente in die Fassade integriert worden. Rick hatte keine Ahnung gehabt, dass es hier in seiner Gegend ein solches Haus überhaupt gab. Er kannte eigentlich nur entweder jene alten und oft zerbröckelnden Bauernhöfe aus den immer leerer werdenden Dörfern der Region oder aber die einförmigen und genormten Einfamilienhäuser, die sich als im Raster angelegte Wohnsiedlungen der Stadt in die Landschaft fraßen. Akkurat zugeschnittene Standardgärten, genormte Pools, Satellitenschüsseln auf den Dächern und Wohnmobile in fast jeder Einfahrt. Konservative Bequemlichkeit und Lebensqualität. So wie bei ihm daheim. Was ihn hier bei Selene daheim am meisten erstaunte, war der seltsame Zustand der Villa. Genau wie der Garten machte auch das Haus trotz seines herrschaftlichen Baustils den Eindruck von Verlassenheit, als ob es aus einer in der Zeit verlorenen Welt kam. Dichte Efeuranken und wilder Wein wucherten in einer Mischung aus grünen und roten Blättern von den Dächern. Moos und Farne strebten an den Wänden empor und links und rechts schmiegten sich zwei mächtige alte Eichen wie lebende Säulen an das Haus, so als ob ihre bis an die Wände reichenden Äste das ganze Haus gutmütig von beiden Seiten abstützten. Das Seltsamste war aber, dass das Haus zwar verwildert wirkte, aber auch nicht wirklich im Verfall war. Es war uralt und es war jung und schön zugleich. Die Holztäfelungen und Balkone wirkten wie frisch poliert und selbst die bunt gefärbten Glasscheiben in den Dutzenden von Fenstern strahlten ein schillerndes Licht aus, als ob sie gerade mit dem funkelnden Reiniger aus der Fernsehwerbung geputzt worden sind. Es war eine für die Augen irritierende Kombination eines Ortes, der langsam in seine Natürlichkeit und in die Tiefen der Vergänglichkeit zu versinken schien, der aber auf der anderen Seite auch von einer seltsamen Kraft aufrecht und in einem fortlaufenden Zustand der Konservierung erhalten wurde. Wie nennst du diesen Ort?« fragte Rick noch immer leicht sprachlos, während sie die steinernen Stufen zur Eingangstür hinaufschritten. »Normalerweise nenne ich ihn zu Hause«, erklärte Seli belustigt das Offensichtliche. »Manchmal nenne ich ihn Xanadu, manchmal Shangri-La, manchmal auch wieder ganz anders.« Sie steckte die Finger in den Mund und hielt ihn dann befeuchtet in die Luft, um den Wind zu messen. »Heute ist ein Xanadu-Tag.« »Deine Eltern haben einen seltsamen Architekturgeschmack. Wie oft kommt euer Gärtner und eure Putzfrau vorbei?« Rick deutete exemplarisch auf die Efeuranke, die selbst die Eingangstür teilweise bedeckte. »Wie nennt man das? Öko-Renaissance?« »Zu Hause«, wiederholte Seli und drehte einen scheppernden Messingschlüssel in der Haustür um. Dieser hatte offenbar einfach außen gesteckt. Sie betraten das Haus und eine angenehme Kühle schlug ihnen entgegen. Rick war doch etwas ins Schwitzen geraten, was aber sicher nichts mit den gemäßigten Temperaturen draußen zu tun hatte. Es war noch immer früh am Morgen. Auch der Innenraum war ziemlich herrschaftlich. Eine große Treppenhalle, von der aus nach links und rechts bogenförmige Durchgänge abzweigten. Eine hölzerne Freitreppe mit geschnitzten Geländern führte in der Mitte des Raumes auf mehreren Metern Breite in die oberen Stockwerke. Das Treppengeländer wirkte glatt und poliert und lug irgendwie zum Herunterrutschen und laut »Hui!« rufen ein, was Seli vermutlich mehrmals am Tag machte. Alles fühlte sich nach Vergangenheit und der Last der Zeit an, aber Rick konnte keinerlei Staub oder Spinnweben entdecken. Die Luft war frisch und mit einem leichten Blumengeruch versehen. Morgenlicht fiel in bunten Schlieren durch die Fenster. Dennoch lag in dieser Treppenhalle jede Menge alter Kram herum. Museal. Viele dicke Bücher, die aussahen, als ob sie mindestens 100 Jahre alt waren. Möbel und Tische aus schwerem Eichenholz. Ein paar unsortierte Kisten. Ein Anker. Ein Anker? Kleine Statuen aus Marmor und Messing. Auf einem der Tische lag etwas, das auf Rick wirkte wie ein Stoß alter und vergilbter Landkarten und Seekarten und Sternkarten und noch 100 andere Objekte, die Rick aber nur aus dem Augenwinkel wahrnahm. Seine ganze Aufmerksamkeit war auf ein großes Ölgemälde gerichtet, das sich vom Eingang aus gesehen direkt auf der gegenüberliegenden Seite befand. Er ging einige Schritte darauf zu, nicht ohne vorher die Schuhe auszuziehen. Das Haus hatte eindeutig dieses bestimmte Straßenschuhe-Ausziehgefühl, wie ein Museum oder eine, was auch immer. Das Gemälde war groß, mindestens über 2 Meter breit und 1,5 Meter hoch. Es war ein Ölgemälde in einem alten und verschnörkelten Holzrahmen mit einer goldenen Lackierung und einem Namenszug in altdeutscher Frakturschrift. Der Geruch nach altem Pergament stieg Rick in die Nase, als er direkt vor dem Bild stand. Er betrachtete sich die Details. Es war jene Art von Gemälde, auf dem man normalerweise in staubigen Rahmen irgendwelche Edelfräulein oder Rittersmänner sah oder eine allegorische Landschaft aus der griechischen Antike. Die Iden des März, die Harmonie der bukolischen Felder. Seltsame Ideen stiegen in seinen Gedanken auf. Aber nein, er drängte die Gedanken zurück. Mal wieder stimmte etwas nicht. Es passte nicht zusammen. Auf dem großen Gemälde sah man in Ölfarbe, mit feinen und meisterhaften Pinselstrichen gemalt, ein Bild einer riesigen Galaxie. Von einem Lichtpunkt oberhalb des galaktischen Zentrums erstreckten sich Spiralarme aus Millionen von Sternen in die Tiefe des dunklen Raumes im Hintergrund. Alte Sterne mit rötlichem Licht, gelbe Sterne in voller Blüte und junge Sterne in blauer Farbe, noch mit den Nebelwolken ihrer Geburt begleitet. Aus dem weißen Herz der Galaxie stieg ein großer weißer Strahl oder Plasmajet nach oben und zerfaserte seine Energie in den Raum. Um die Galaxie herum schwebten Kometen, Nebelwolken, Sternhaufen und ein paar strahlende Objekte, die Rick mal eben als Quasare klassifizierte. Es waren 7. Ein sphärenförmiger Halo aus fast transparent wirkender Substanz umgab die Galaxie. Wollte der Künstler hier dunkle Materie andeuten? Die fehlende Komponente in den Gravitationsgleichungen? Die Kraft, die das Universum zusammenhielt? Einfach so reingemalt? Ganz rechts entdeckte Rick ein paar kleine Planeten oberhalb des galaktischen Horizonts, die der Künstler offenbar absichtlich als Staubkörner in gelber, brauner, grüner und blauer Farbe eingepinselt hatte. Sie wirkten verloren vor dem Feuerrad im Raum, dessen Helligkeit selbst über dem Bildrand zu strahlen schien. Und das alles auf einem riesigen, komplexen Ölgemälde, in einem alten Bilderrahmen, in einem herrschaftlichen Treppenhaus, das sich wie ein Museum anfühlte. Rick spähte auf den Titel des Bildes in goldenen Frakturlettern auf Ebenholz. In schnörkeligen Buchstaben las er die Inschrift »Selenes Licht«. »Gefällt es dir?«, fragte Seli freundlich und riss ihn aus seiner versunkenen Betrachtung. Ich habe es mir extra in die Eingangshalle gehangen. Es macht mich immer ein wenig nostalgisch.
Absolut genial, sagte Rick beeindruckt. Personalisierter Star Trek Astro Merchandise in höchster Qualität. Kann man sowas im Internet kaufen? Was kostet das?
Es ist ein Einzelstück, entgegnete Seli und tippte ihm dann auf die Schulter. Ich denke auch, du hast es dir jetzt lange genug angesehen. Euer Herr Nietzsche hat das, glaube ich, mal nett formuliert. Wenn man zu lange in den Abgrund blickt, blickt der Abgrund auch in einen selbst.
Mit dem Licht ist es ähnlich, denn es kann nicht ohne die Dunkelheit existieren. Und je heller das Licht, desto tiefer kann man in den Abgrund blicken.
Sie zog ihn an den Ohren und vom Bild weg.